Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Willkommen zur 41. Folge vom Vogel-Podcast mit dem Vologen Paul. Wir haben heute den 16. Februar und die letzten Tage wohl, in denen der Schnee noch bei uns liegt. Heute begann der zu tauen, wahrscheinlich in weiten Teilen der Bundesrepublik. Hattet ihr das Glück, Schnee vor der Tür zu haben? Und ich hoffe inbrünstig, dass ihr auch rausgegangen seid und das wunderbare Substrat genutzt hat, um Spuren lesen zu gehen. Und dass ihr auch fleißig eure Vögel weitergefüttert habt, wenn ihr eine Futterstation vor der Haustür oder vor dem Fenster habt. Weil gerade wenn der Boden mit dem Weiß bedeckt ist, haben die kleinen Sänger es besonders schwer. Wir hatten das Glück, in den letzten Tagen zum allerersten Mal ein Gimpel am Vogelhaus zu haben. Ich habe bei einem der letzten Podcasts darüber berichtet, dass wir alle möglichen Finken am Platz haben. Aber zum Vogelhaus kommen nicht alle, unter anderem die Gimpel. Und da haben wir ein Gimpelweibchen sehr lange und ausgiebig beobachtet und ist gar nicht so leicht zu bestimmen, weil es so auf dem ersten Anschein auch sehr blass gefärbt ist. Und dann die Sperlinge dazu, die Buchfinkweibchen und die blassen Grünfinkweibchen. Da kann man schon schnell durcheinander kommen. Und meine Frau hat vorgestern auch ein Gimpelweibchen gesehen. Interessanterweise nicht diese rot leuchtenden Männchen, nur die Weibchen. Und neue Gäste am Vogelhaus sind die Eichelhäher. Wir hatten erst nur ein, dann waren es zwei, augenscheinlich ein Paar. Und zwei Tage später waren es dann zwei Paare. Wenn die am Futterhaus sind, sieht das ein bisschen überdimensioniert aus, wenn dieser Riesenvogel an diesem kleinen Futterhaus hängt. Alle anderen Vögel warten geduldig, bis die Eichelhäher wieder weg sind. Zänkisch, leicht, untereinander, liebevoll in ihren Paarverbindungen miteinander. Also herrlich zu beobachten. Ist ein so bunter und so wunderschöner Vogel. Ja, wirklich eine wahre Augenweide, eine wahre Pracht. Und der sehr regelmäßig an den Vormittagen bei uns am Vogelhaus ist jetzt schon seit über einer Woche. Und ein anderer Gast auf unserem Innenhof sind die Wacholderdrosseln. Gemischt mit Amseln sitzen die auf unserem zugefrorenen Teich und nutzen dort die Eisfläche. Da dort weniger Schnee liegt, die haben sie jedenfalls freigeräumt, sitzen sie dort und nutzen diese Stelle dort als Fraßplatz. Warum sie genau, es ist eine kleine Stelle, ist vielleicht ein Quadratmeter groß, warum genau dieser eine kleine Platz magisch diese Wacholderdrosseln und die Amseln anzieht, ist mir bisher schleierhaft. Ich habe das Rätsel noch nicht gelüftet. Gibt genug andere schöne Plätze, wo man auch ungestört sitzen kann. Warum nun gerade da auf dem Eis, kann ich mir in keinster Art und Weise erklären. Aber die Amseln und Wacholderdrosseln hinterlassen gerade im weißen Schnee ganz besondere Spuren, zumindest hier bei uns in der Gegend. Zu denen werde ich später noch kurz was sagen. Und ein ganz besonderes, tragisches Erlebnis ist im Nachbardorf passiert. Ein Freund von uns, der Carlos, schrieb mir ganz panisch, er hätte einen Grünspecht und die sind gerade dabei, mit der Leiter ihm vom Feuerturm zu retten, da er sich dort in der Holzverkleidung außen verhangen hätte. Und dann haben wir uns nicht erreicht und später, am späten Nachmittag, haben wir dann miteinander telefoniert und dann hat er gesagt, jetzt hat sich die ganze Sache schon erledigt. Es war sehr dramatisch und tragisch, weil dieser Grünspecht hat sich so verhangen, dass er sich ein Bein gebrochen hat, dann seinen Flügel noch verletzt und die haben jemanden geholt von einer Wildrettungsstation, die dann den Vogel vor Ort eingeschläfert haben. Und in dem Zusammenhang hat er natürlich auch an mich gedacht. Für die war das tragisch und dramatisch. Dann hat er gedacht, na, was kann man mit diesem Vogel noch machen? Ah ja, da gibt's ja meinen Nachbarn, der klebt gerne Federn und zeigt die seinen Schülern und Schülerinnen, damit die davon lernen können. Frage ich ihn, ob er einen Grünspecht haben möchte. Und beim zweiten Kontakt schon wurde aus dem Grünspecht in seinen Nachrichten ein Grauspecht und ließ mich wundern, weil die Grauspechte bei uns wirklich extrem selten sind. Also ich habe einen Grauspecht in den ganzen 17 Jahren, in denen ich hier im Fleming lebe, erst ein einziges Mal gehört, geschweige denn gesehen. Und ich habe mich belesen, es tatsächlich gibt es so eine Linie, eine Verbreitungsgradlinie. Die Grauspechte kommen im norddeutschen Tiefland nicht bis sehr, sehr selten vor. Und genau hier an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und Brandenburg, da kommt es immer wieder vereinzelt zu Vorkommen, wenn das Habitat stimmt oder vielleicht auch, wenn das Wetter extrem ist und sie sich dann großräumiger bewegen. Auf jeden Fall möglich war es, und dann hatte ich ihn später in der Hand, und tatsächlich, da war kein einziges Rot am Kopf. Und der Grünspecht, da haben beide, Männchen und Weibchen, rot am Kopf. Der Grünspecht auch noch so eine rote Träne, die ihm unterhalb des Auges so runterläuft, und den roten Kopf. Und natürlich dann auch so eine schwarze Einrahmung um das Auge rum, die auch sehr markant ist. Und beim Grauspecht, der hat einen komplett grauen Kopf. Das Männchen auch hinten so eine rote Stirn, ganz kleinen Fleck. Und beim Weibchen gar nichts. Auch ein bisschen schwarz am Auge und unterhalb des Auges so eine gleiche Andeutung einer Einrahmung. Und er ist auch ein bisschen kleiner. Und aufgrund seiner Seltenheit echt ein ganz, ganz besonderer Fund. Und auch wenn das Erlebnis oder das Ende dieses Spechtes dramatisch war, meine Praktikantin und ich haben ihn mit großen O- und A-Tönen bestaunt und freuen uns sehr auf die Federn von diesem Specht, um ihm, sag mal, seine letzte Ehre zu erweisen. Vorher müssen wir die reinigen, die sind teilweise sehr verklebt mit Blut und brauchen noch etwas Pflege. Und irgendwie wird es wahrscheinlich ein blutiger Podcast, weil es geht gedacht blutig weiter. Und das ist eine Amselgeschichte, die meine Tochter Ricarda und ihre Mama erlebt haben vor ein paar Tagen. Ich habe im Büro zu tun gehabt und habe immer nur etappenweise Momentaufnahmen mitbekommen und hektische Ausrufe. Stella, unsere Katze, sehr jung und ein absolut agiler, gewiefter Jäger, besser gesagt Jägerin, saß draußen hinter einem Schneehügel, und 1,5 Meter weiter saß eine Amsel, und da konnten Ricarda und Roxana nicht anders als eingreifen und haben die Katze verscheucht, um die Amsel dann zum Auffliegen zu bewegen. Und sie ist Tatsache auf einem Baum geflogen, wirkte aber etwas schwach und flog dann ab in eine bestimmte Richtung, bei uns so in Richtung Ausfahrt hinten. Und später, als meine Frau dann mit dem Auto meine jüngste Tochter vom Kindergarten abholen musste, sie rausgefahren und sah genau diese Amsel wieder in einem Hagebuttenbusch sitzen. Und sie hat sie wiedererkannt, weil der Schnabel war noch nicht gelb verfärbt. Es war ein Männchen, ein junges Männchen. Da haben die noch keinen gelben Augenring. Und es war ähnlich schwach. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da so zwei gleichaltrige Männchen jetzt so nahe aneinander sind, auch noch in der Ecke, die besteht, aber ist relativ gering. Nehmen wir mal an, es ist richtig, und dies war das gleiche junge Amselmännchen. Und im Vorbeifahren aus dem Auto sah sie unter dem Hagebuttenstrauch Blut. Und beide waren schockiert. Meine Tochter, meine Frau, beide waren schockiert. Hatten keine Zeit, um anzuhalten, weil sie, wie gesagt, zum Kindergarten mussten. Und auf dem Rückweg haben sie dort angehalten an dem Strauch und sind ausgestiegen und haben die Stelle genauer untersuchen wollen. Die Amsel war nicht mehr da, was sie schon mal gefreut hat, dass sie nicht tot darunter lag. Und dann haben sich das Blut genauer angeschaut, und dann rief meine Tochter Ricarda als erstes: Mama, Mama, es ist gar kein Blut. Das ist Hagebuttenkacke. Und die Hagebutten, eine super Vitamin C-reiche Winternahrung, die ist natürlich jetzt trotz dicker Schneedecke überall noch erreichbar, weil auf den Sträuchern, da bleibt so viel Schnee nicht liegen und wird von allen möglichen Tieren verputzt und verzehrt. Ja, von den Vögeln, von den Mardern. Und auch von Rehe habe ich auch gesehen, dass die an den Hagebutten dran waren. Und von vielen anderen Tieren. Und diese Losung mit dieser harten, ledrigen, bisschen pelzigen Schale, die ist auf jeden Fall knallrot. Und interessanterweise sind die Amsellosungen nicht von so einem weißen Film überzogen gewesen. Aber es war definitiv Amsel. Marder hat eine andere Form. Also diese typische, so eine leichte Walzenform an beiden Seiten abgerundet in einer. Ja, sehr klein, also vielleicht so 3 Zentimeter lang und 1,5 Zentimeter dick. Ohne Weiß. Fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, was biologisch da abgeht im Verdauungstrakt der Amseln, dass da irgendwie kein Harnstoff mit rauskommt oder woran das liegt. Auf jeden Fall sind diese roten Hagebuttenspuren mir in den folgenden 2 Tagen, in denen wir unterwegs gewesen sind, um Spuren zu lesen, im Schnee, noch sehr, sehr häufig begegnet. Und natürlich nicht nur von Amsel, auch Rotkehlchen und Wacholderdrosseln. Und die Finken und die Meisen, alle tun sich gütlich an diesen Hagebutten, die bei uns zuhauf vorkommen, in den verschiedenen Hecken und Knicks. Und beim ersten Blick ging es mir genauso. Immer dann dachte ich erst, oh, das Blut. Und dann in den meisten Fällen unter diesen Hecken stellte sich heraus, dass es Hagebuttenlosung war und ist. Ja, das war so ein bisschen der Auftakt, denn diese Spur im Schnee, die hat uns vorgestern und vorvorgestern, also am Freitag und Entschuldigung, am Samstag und am Sonntag, am Wochenende sehr häufig begleitet, denn der Schnee lag und ich hatte am Anfang der Woche wenig Zeit und wir hatten hier viel zu tun, um den Hof wieder befahrbar zu machen. Und hatten wir noch Baustelle im Haus und ich konnte nicht raus in den Schnee, um Spurenlesen zu gehen. Und habe mich schon sehr auf dieses Wochenende gefreut. Und meine Praktikantin Annika und mein Sohn Demetrius eingeladen, mit mir rauszugehen am Samstag. Und Vorbereitung dessen am Freitag habe ich eine kleine Runde über den Zinken gedreht, was sehr anstrengend ist, weil der Schnee immer noch teilweise 15, 20 cm hoch ist und dann oben so eine verharschte Schicht hat. Bin ich auf die erste Wolfsspur gestoßen, gleich hinter dem Haus. Also auf dem Weg, er kam vom Zinken hinten, von unserem Wildnisplatz, hab den noch ein kleines Stück zurückverfolgt, bis zum, wir nennen den Ameisenhügel, ein Feldgehölz, was bei uns steht, weil dort sehr viele Ameisenarten vorkommen und dementsprechend auch Grünspecht und vielleicht auch den Grauspecht jetzt neuerdings und den Wendehals anziehen, da die super spezialisierte Ameisenfresser sind. Also haben wir diesen Hügel Ameisenhügel getauft und dort hängt schon seit mehreren Wochen jetzt eine Kamera von mir. Und ich war sehr neugierig, als ich gesehen habe, dass diese Wolfsspur direkt auf den Ameisenhügel zuführte, also von diesem Hügel kam, besser gesagt. Ich bin ihn quasi, habe ihn zurückverfolgt. War ich sehr gespannt, ob der vor der Kamera langgelaufen ist und ich vielleicht ein Foto sogar von ihm kriege. Und musste dann enttäuscht feststellen, dass er wieder mal, wie die Wölfe das so häufig machen bei uns in der Gegend, genau hinter dem Baum, 1,5 Meter hinter diesem Baum, langgelaufen ist, an dem die Kamera hing. Sprich, kein Foto von ihm drauf war. Und so bin ich hier trotzdem gut gelaunt ins Bett gegangen, weil ich wusste, nächsten Morgen geht's mit dieser Spur gleich los, die direkt von unserem Hof aus in die Landschaft führt nach Süden. Und ich war sehr gespannt, wo uns diese Spur hinführen würde. Und gesagt, getan, sind wir am nächsten Morgen raus und haben diese Spur verfolgt. Und letztendlich haben wir den ganzen Tag damit zugebracht. Genauer gesagt waren es 1,5 Tage, fast 2, die wir uns auf dieser Spur bewegt haben. Und dieser Wolf hat eine riesengroße Runde gedreht und ist an vielen, vielen Stellen vorbeigekommen, an denen wir sonst auch Wolfsspuren hier und da beobachten und sehen, vor allem wenn das Substrat, sprich der Boden, das zulässt. Und jetzt mit dem Schnee war das ein absolutes Geschenk und eine wunderbare Situation, diesen Fährtenverlauf im ganzen Zusammenhang betrachten zu können. Und Schnee im Schnee, der Fährte hinterherlaufen, heißt nicht immer, dass das super einfach ist und ganz leicht geht, weil es gibt viele Unwegsamkeiten, die einem dort in die Quere kommen können. Eine Sache, die mir bei der Tiefe dieses Schnees immer wieder aufgefallen ist, ist, dass der richtige Winkel, mit dem man in diese Spur reinschauen muss, weil alle möglichen Tiere, vor allem auch die Wildschweine, anfangen zu schnüren, sprich einen Fuß vor den anderen zu setzen und den Hinterfuß in den Vorderfuß hinein, sodass so eine Spurenkette wie aufgereiht im Spurenbild im Boden entsteht. Und das von vielen Tieren sogar der Mardersprung, also ein Paarsprung ist das, wo die wie so eine, ich sag mal, wie so eine Ziehharmonika, der Körper knautscht sich zusammen und zieht sich in die Länge und knautscht sich zusammen und zieht sich in die Länge. Und dadurch entsteht ein Muster, wo die Vorderfüße parallel aufkommen, den Boden verlassen und die Hinterfüße genau in die gleiche Stelle hinein tapsen. Und dadurch entstehen zwei Spuren sichtbar nebeneinander in einem gewissen Abstand. In Wirklichkeit sind es natürlich vier, weil die Vorderfüße drunter liegen. Und das Muster, was dadurch entsteht, von weitem, wenn das dann noch aufgetaut ist, sprich die Spur etwas älter oder verweht oder reingeschneit, kommt ungefähr mit der Schrittlänge eines trabenden Wolfes hin. Also sogar unsere Augen haben sich sogar von Marderspuren verwirren lassen, mussten genau hingucken, dass wir auf der richtigen Fährte bleiben. Vor allem anspruchsvolle Situationen waren dann, wenn Dammwildbewegung über dem Wolf lag oder Wildschwein, noch viel schlimmer, wenn die den ganzen Boden aufwühlen, den Schnee aufwühlen, um an die Eicheln ranzukommen. Oder Engerlinge auszubuddeln aus dem Boden und die Wolfsspur da drunter langläuft, sprich er vor ihm da gewesen ist, unglaublich schwer die Fährte wiederzufinden, weil einfach einzelne Trittziegel völlig verschwunden und gar nicht sichtbar sind. Und wir dann oft diese Gebiete weiträumig umlaufen sind, also in so spiralförmigen Mustern, bis wir wieder auf die Fährte gestoßen sind, die von diesem Individuum stammte, um sie dann wieder aufzunehmen. Und ja, so gab es auf jeden Fall viele, viele Schwierigkeiten und spannend war, extrem spannend war zu sehen, dass die angelegten Wolfspfade auch später, als wir auf mehrere Tiere gestoßen sind, sowas wie den Weg geebnet hatten für alle anderen, die nach ihnen kommen. Also extrem auffällig war, dass der Fuchs in den meisten Wolfspferden, denen wir gefolgt sind, war der Fuchs drin. Der hat einfach die im plattgedrückten Schnee wunderbar nutzen können. Und ist taps, taps, taps genau die gleiche Spur lang gelaufen, bis sein Weg ihn dann woanders hingezogen hat und hat den vorbereitet ausgetrampelten Pfad liebend gerne benutzt, genauso gerne wie Hase. Und Hase hat uns oft auch stark verwirrt, weil die Hinterfüße aufgetaut so riesig und gigantisch teilweise aussahen, dass man sie durch ihre schöne Symmetrie im Gegensatz zu den Vorderfüßen, die sind sehr asymmetrisch, leicht verwechseln konnte mit Hundeartigen. Und auf den ersten Blick war es so, hä, ist das ein kleiner Wolf oder ein Haushund? Ach nein, wieder der Hase, weil dann das typische Hasenmuster, also dieses Y, wieder auftauchte. Also sehr faszinierend, wie viele Tiere sich auf den Wolfspfaden bewegt haben und unterwegs waren. Es war überhaupt auffällig, wie viele Spuren von Mardern, Fuchs und Hase dort unterwegs waren. Also angeführt würde ich sagen von Fuchs, dann Hase und dann die Marder. Also extreme Aktivität trotz dieses tiefen Schnees, wohingegen Dachs und Waschbär kaum zu sehen waren. Wir haben eine einzige Dachsspur gesehen in der ganzen Zeit. Der hat sich einfach in seinen Bau verkrochen und gesagt, ich bewege mich keinen Meter weit, ich warte, bis dieser Schnee und die damit verbundene Kälte vorbei ist. Mich treibt nichts raus. Ja, ganz anders bei den anderen. Und so ging es immer weiter und wir haben spannende Geschichten erlebt unterwegs auf der Fährte dieses Wolfes. Unter anderem hat er einmal einen Ortsteil hier in der Nähe von Weitem, wir waren noch so 500, 600 Meter von dem Ortsteil entfernt, zielte er genau auf diesen Ortsteil zu. Und ich dachte, ja, mal gucken, ob er einen Bogen macht oder genau durchläuft. Und siehe da, er ist wirklich an das äußerste Grundstück, die äußerste Begrenzung in Form von einem Zaun, wirklich einen 50 Zentimeter neben dieser Zaunecke hat er das Grundstück geschnitten, um möglichst eine genaue Linie zu erwischen in seiner Marschrichtung. Hat sich überhaupt nicht stören lassen von der Zivilisation, den Häusern dort, wo meine Vermutung auch ist, dass wahrscheinlich dieses Tier sich in der Nacht bewegt hat, das wir dort verfolgt haben. Ja, und wir haben tolle Szenen gefunden, also tolle Situationen, wo der Wolf Waldstücken durchquert hat, Waldstücken mit Hagebuttenbüschen, mit Schlehensträuchern und dementsprechend sich an diesen Dornen vorbeikratzen musste. Und genau dort bleiben die Haare hängen. Und Haare ist eine super Probe, um Genetik zu nehmen, wenn man genügend hat und ausreichend und sicher vor allem, dass es von diesem Tier ist. Also man achtet da so ein bisschen auf die Höhe und wenn man Schnee hat, wenn nur diese eine Fährte dort lang führt, kann man sich sicher sein, dass auch diese Haare höchstwahrscheinlich von diesem Tier sind, wenn sie dann nicht schon wochenlang hängen natürlich. Und so haben wir drei Haarproben sammeln können an diesem Tag, sind sehr gespannt auf die Ergebnisse der Genetik, welchem Rudel diese Tiere zuzuordnen sind. Und Tiere deshalb, denn nach Großteil des Tages lag schon hinter uns und wir mussten viele Schwierigkeiten meistern, um immer wieder auf diese Spur zu kommen oder diese Spur zu finden. Dann hat sie mehrere Straßen auch überquert. Und in einem Waldstück, also wir haben die Spur öfter immer wieder verloren und sie dann wieder aufgenommen, können also nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beweisen und belegen, dass das exakt das gleiche Individuum ist. Bin mir ziemlich sicher, dass das in die gleiche Rudelbewegung, also zur gleichen Familienverband dazugehört. Und höchstwahrscheinlich, da die Bewegungsrichtung immer erahnbar war, in welche Richtung wird sich das Tier jetzt weiter bewegen, auch wenn die Spur nicht sichtbar war. Ist meine Vermutung, dass wir ziemlich exakt auf diesem einen Individuum geblieben sind. Aber wie gesagt, hundertprozentig ist das nicht belegbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Plötzlich wurden aus dem einen zwei Wölfe und aus den zweien drei. Und das waren drei Tiere, die nebeneinander im Wald einherzogen. Und es war toll, wenn wir waren genau auch drei. Und jeder von uns konnte auf einem dieser Wölfe laufen. Man konnte sehr schön nachvollziehen, wie die Tiere sich durch die Landschaft bewegt haben. Und ein genaues Bild. Also man konnte sich super leicht auch hineinversetzen in diese Tiere, wie die sich dort durch den Wald und dann später wieder aufs offene Feld bewegt haben. Und als sie das große Feld querten, da haben wir eine Situation gesehen, die wir später auch öfter wieder gefunden haben. Und zwar, dass die Wölfe dann exakt hintereinander gelaufen sind. Und so liest man es auch im Buch. In der Praxis findet man das leider nicht so oft. Was heißt leider? Man sieht es einfach nicht so oft, dass sie wirklich exakt, also Tritt in Tritt mit dem Vorderfuß in den Hinterfuß treten, in dem sogenannten geschnürten Trab und das zweite Tier, das hinterherläuft, auch in den Vorderfuß, Hinterfuß, also Doppelabdruck des Vorangängers reintritt und der dritte auch, sodass dann plötzlich drei Individuen auf einer Spur liegen und es auf den ersten Blick nicht sichtbar ist. Ja, und das machen sie nicht für Ewigkeiten, das machen sie mal für 10 Meter, mal für 20 Meter, weil es einfach, Entschuldigung, weil es einfach viel leichter und energiesparender ist, sich so durch die Landschaft zu bewegen. Stellt euch selber vor, ihr seid im Tiefschnee unterwegs und die Person, die vorwegläuft, da ist keine Spur, kein Weg, muss spuren. Das wird sie nicht den ganzen Tag machen. Irgendwann wird es einen Wechsel geben und höchstwahrscheinlich werden die Menschen dahinter in genau die gleichen Spuren reintapsen, die schon vorgetreten sind. Es ist viel angenehmer und viel leichter und auch energiesparender. Und als diese drei Wölfe dort aus dem Wald verlassen haben und auf diesem Feld ein so ein Feld überquert haben, direkt auf seine Hecke zu, so ein Knick mit Schlehen wieder und Hagebutten und anderen Sträuchern, diese Hecke gequert haben, wieder Haare hinterlassen, die wir einsammeln konnten, da entstand ein Riesenchaos. Wir waren auf diesem Feld bestimmt anderthalb, 2 Stunden und haben 500 Meter Durchmesser große Kreise gedreht, immer und immer wieder auf den Spuren dieser Wölfe. Und haben festgestellt, dass auf dem Hinweg die querenden Wölfe alles die gleichen waren. Und wir konnten schön diese Bewegungsrhythmen, die da stattfinden, nachvollziehen. Und da waren Liegeplätze mitten auf dem Feld, waren Plätze, wo der Schnee sehr platt getreten war, aber keine erkennbaren Liegestellen, wo es für mich aussah wie Rangeln oder Interaktion, soziales Miteinander, sich einander verbeißen, verspieltes Rumtoben war sichtbar. Mäusejagd haben wir eine gesehen, wo der Abdruck des Kopfes perfekt im Schnee abgedrückt war. Also dieser dreieckige, so konisch breiter werdende Kopf war in dem Schnee rein und unten, ganz unten hat man die Schnauze gesehen und davor die beiden Tatzen und beim zweiten Mal hinschauen hat man auch oben die Mäusespur gesehen, die direkt dort in dieses Loch führte, aber nicht wieder raus. Also unsere Vermutung, dort hat er sich eine Maus geschnappt. Und dann haben wir auch eine Szene gefunden, wo die Wölfe nicht getrabt, sondern galoppiert sind. Ganz anderes Muster. Es sind da nicht Perlenketten von Trittsiegeln, sondern eher Vierergruppen. Und dieser Wolf wurde immer schneller. Und mein Sohn ist auf diesem Wolf geblieben und ich habe links und rechts geschaut, ob da noch einer von den anderen beiden mit in der Nähe ist. War nicht, aber ich habe eine Rehspur gefunden, die auch in extremer Geschwindigkeit über dieses Feld gerannt ist. Und habe mich dann auf diese Rehspur gemacht und wir sind beide in gleiche Richtung und mein Sohn ist 50 Meter weiter links von mir und ich bin 50 Meter weiter rechts und ich laufe auf der Rehspur und er läuft auf der Wolfsspur, die ungefähr ins gleiche Alter super gut reinpassen hätten können und plötzlich ist die Rehspur weg. Und ich so, hä, was ist denn diese Rehspur? Und na klar, da haben auch mal welche gekreuzt und dann war da noch ein bisschen altes Getreide, was da die Schneedecke ein bisschen unterbrochen hat. Aber ich habe gesucht und gesucht und nichts Passendes dazu gefunden, bis ich dann extrem weit weg die nächste Rehspur gefunden habe, die dazu passte. Hab dann meinen Sohn rübergerufen und wir haben uns das angeguckt. Diesen Spurengruppenabstand, sprich der Abstand des Sprunges von der einen Vierergruppe zur anderen, war so groß, dass wir ihn messen mussten. Und wir haben 5,50 Meter gemessen. Spurengruppenabstand nennen wir dieses Maß. Also das Tier ist in einem Riesensatz richtig hochgesprungen. Und in meiner Vorstellung des Bildes ist das Tier da nicht unbedingt schneller als. Also ich glaube im gestreckten Galopp, sehr flach über dem Boden und alle Bewegungen, alle Energie in die Beine legend, ist das Tier schneller und legt mehr Strecke zurück in kürzester Zeit. Aber so ein Sprung dient oft der Orientierung. Ja? Mein Bild war so wie, das Tier springt hoch, entweder aus Unsicherheit oder um zu gucken, ist der Wolf noch hinter mir, sich einen Überblick zu verschaffen und danach ist das Reh gestreckt den Galopp weiter bis zu dieser einbesagten Hecke und dadurch. Und wir sind ihm relativ lang gefolgt und haben kein dramatisches, blutiges Ende gefunden. Jedenfalls nicht in dieser Szene. Also, wir haben uns dort lang aufgehalten, ehe wir den Ausgang, also sprich die Stelle gefunden haben, an der die Wölfe ihren Spiel-Tobe-Jagd-Aufenthaltsort verlassen haben. Wirklich alle Spuren gecheckt miteinander und haben dann festgestellt, sie sind weiter in die Laufrichtung, aus der sie vorher in die sie vorher schon unterwegs waren, nämlich nach Norden, und sind den Wölfen weiter gefolgt und kamen dann auf einen häufig begangenen Weg. Da waren viele Menschen unterwegs und Skifahrer und Autos und natürlich auch Haushunde, die uns sowieso unterwegs, sobald wir Menschenstraßen oder Wanderwege überquert haben, immer wieder begegnet sind. Und wenn man die Einzelheiten nicht sieht, der Trittsiegel, wie das im Tiefschnee oft der Fall ist, muss man diese Spuren meist mehrere hundert Meter oder lange Strecken auslaufen, um sicher zu sein, anhand des Verhaltens und des Fährtenverlaufs, ist es jetzt Hund oder ist es jetzt Wolf? Und dort auf diesem Weg haben wir links und haben wir haben keine Wolfsspuren mehr gesehen auf dem Weg, aber wo sie auf diesem Weg führten. Aber wir haben links und rechts keine Spuren gesehen, die abgingen. Also sind wir dann diesen Weg gefolgt und haben die Wölfe sozusagen gefährdet anhand der Abwesenheit ihrer Spuren. Also solange wir links und rechts des Weges keine Spuren gesehen haben, wussten wir, wir sind noch auf deren Marschroute unterwegs. Und dann haben wir eine Stelle gefunden, wo einer abgedreht ist, vom Weg ab, so 40, 50 Meter aufs Feld rauf, um sich dort zu lösen. Er hat dort einen schönen dicken Haufen hingepackt, um dann wieder im gleichen Halbbogen auf den Weg zu stoßen. Und ich dachte, hä, das ist merkwürdig irgendwie. Okay, normalerweise nutzen die die Wege als Territorialmarkierung, und scheuen sich nicht. Gehen nicht extra vom Weg runter, um sich zu lösen. Im Gegenteil, das ist eher ein auffälliges super Merkmal, was sie benutzen, um ihren Weg zu markieren. Und interessanterweise, der zweite Wolf, der damit unterwegs war, hat das Gleiche dann getan auf der anderen Wegseite. Nur nicht auf offenem Feld, sondern im Wald. Ist auch abseits des Weges kurz rumgesprungen, hat sich gelöst und ist dann parallel zum Weg ein Stück galoppiert, wahrscheinlich um aufzuholen, weil der andere Wolf weitergelaufen ist und dann wieder auf den Weg rauf. Interessantes Verhalten. Wir hatten verschiedene Gedanken dazu. Ein Gedanke von mir war, dass sie vielleicht in der Rangordnung nicht ganz oben stehen, unten stehen und sich einfach noch nicht trauen, sich als markierungswürdig sehen und deswegen abseits gehen. Also sprich, vielleicht waren es Welpen vom letzten Jahr oder Jährlinge. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir dort auf einer Grenze gelaufen sind, wo sowas ähnliches wie so ein Niemandsland vielleicht, ja, so ein Land, wo nicht markiert wird, weder von dem einen noch von dem anderen Rudel. Vielleicht haben wir uns auf so einer Grenze bewegt, dass die Wölfe dazu verleitet hat, absichtlich sich woanders zu lösen und ihrem Drang nachzugeben. Ich weiß es nicht genau. Das ist eine Frage, die bleiben wird. Jedenfalls, da war der Tag dann zu Ende und wir haben noch gefunden, wo die Spuren den stark befahrenen und von Hunden, Menschen und Skifahrern und so weiter belaufenen Weg verlassen haben, um eine Straße zu überqueren und dann wieder auf einem Feld weiter Richtung Norden führten. Und wir wussten, da werden wir morgen wieder einsetzen. Und gesagt, getan, am nächsten Morgen haben wir diese Fährten verfolgt und die haben uns in ein Waldstück reingeführt. Und da habe ich plötzlich eine Stelle gefunden, die sehr zertrampelt war und so braune Stellen waren da auch, wo klar war, das könnte getrocknetes Blut sein. Dann lagen da Haare rum und diese Haare waren extrem flauschig und dreiteilig, also hatten eine Dreifarbigkeit drin. Und dann war klar, okay, jetzt in irgendeiner Art und Weise einen Hasen erwischt und die Wolfsspuren genau daneben. Dem sind wir dann zurückgefolgt, also haben geschaut, aus welcher Richtung er kam und haben dann eine ziemlich dramatische Geschichte auch im Schnee lesen können, wie der Wolf einen Hasen gefangen hat. Das habe ich mehrmals schon gesehen. Nur ein Wolf an so einem Hasen ist jetzt nicht so viel dran. So ein Wolf isst im Schnitt ungefähr 4 Kilo am Tag. Kann natürlich auch mal eine Woche ohne überleben. Er kann mit einem Mal bis zu 10 Kilo verputzen. Ich glaube, danach ist er aber bewegungsunfähig. Jedenfalls, so ein Hase ist eher so ein Leckerbissen zwischendurch und auch energieaufwendig, wenn der lange rennt. Auf jeden Fall, diesen Hasen hat er anscheinend überrascht, weil ich habe keine langen Jagdstrecken, Jagdszenen entdecken können. Also plötzlich tauchte einfach die erste Blutspur auf. Da waren Bluttropfen zu sehen und ein paar Haare. Das war von dieser Erstfundstelle ungefähr 200 Meter entfernt. Und dann konnte man sehr deutlich sehen, dass der Wolf den Hasen auf der rechten Seite getragen haben muss im Fang. Denn da war so eine Schleifspur, wo entweder die Ohren oder die Pfoten nur den oberen Schnee so leicht weggezogen haben. Und hier und da immer wieder Blutstropfen, nur auf der rechten Seite der Wolfsfährte. Und wenn man genauer hingeschaut hat, an manchen Stellen konnte man das gut sehen, da wo der Hase stärker geblutet hat, waren die Blutstropfen auch wie in so einer Schlängellinie angeordnet. Also mein Bild war, der Wolf läuft, ist getrabt, ja, also relativ so vergleichbar mit einem Jogging beim Menschen. Und der Hase baumelt so in seinem Fang nach links und rechts und hinterlässt dabei diese gewellte Tropfenform. Und der ist unter einem Baumstamm durch und durch verschiedenes Unterholz, um dann sich zwei Plätze auszusuchen, an denen er ihn dann wahrscheinlich komplett verspeist hat, weil das Einzige, was wir von ihm gefunden haben, war ein bisschen von seinem Fell und die Blume, also hinten den Schwanz, diesen weißen Puschelschwanz, den haben wir auch noch entdeckt. Also es war spannend, diese Geschichte zu entschlüsseln und dem nachzugehen und wir haben uns das genau angeschaut, zu dritt und war fasziniert, was wir da entdeckt haben. Vor allem so in dem Wa im Wald ohne Schnee wäre das nicht zu lesen gewesen. Jedenfalls nicht so in dieser Vollständigkeit. Das war ein einzigartiges Geschenk. Wir waren sehr ergriffen auf jeden Fall von diesem Erlebnis und sind in diesem Waldstück dann noch weiter gelaufen, einer bestimmten Frage nach. Ja, mich interessieren oft so Territorialgrenzen oder Bewegungsrichtungen. Wohin zieht's die Wölfe, wenn man diese leicht verfolgen kann? Ja, die Stellen, an denen wir sonst Wolfsspuren finden, wie sind die miteinander verbunden oder auch nicht? Und so zog es uns dann in Himmelsrichtung Westen weiter und wir haben uns öfter aufgeteilt und ich war in dem Augenblick gerade alleine und ich kam an eine Stelle, an der mitten im Wald von Weitem waren die Kolkraben schon zu hören, da waren mehrere Kolkraben und es war klar, da ist nicht nur ein Kolkrabe oder ein Pärchen, da sind mehrere. Und dann kam ich näher an diese Stelle ran und dann flog plötzlich etwas richtig Großes vom Boden auf und mir war klar, Seeadler. Es kann nur Seeadler sein, so behäbig, so schwerfällig, so riesig. Und wo Seeadler und Kolkrabe und oft noch andere Aasfresser zusammen sind, da liegt auch meist was Totes. Und ich dachte, oh Gott, schon der nächste Wolfsriss und bin dann dorthin. Und interessanterweise war das kein Wolfsriss und auch kein, weil eine Straße in der Nähe war, kein Verkehrsunfall, sondern da hat jemand ein Schwein geschlachtet. Und es war ein Wollschwein, so eine alte Schweinerasse. Und es war zu sehen an den abgeschnittenen Füßen und an den Klauen auch. Das war definitiv kein Wildschwein. Und andere Spuren haben das auch noch belegt. Und drumherum im Umkreis von 30, 40 Metern war alles zertrampelt von Kolkrabenspuren, Seeadlerspuren, Wildschweinspuren, Fuchs war auch dran, Wolf war dran, alle möglichen Tiere, Nutznießer waren an diesem Aas dran, davon war wirklich nicht mehr viel übrig. Warum ich schon wieder so was Blutiges erzählen muss, weil nämlich dort in der Nähe eine der genialsten, eindrücklichsten Spuren dieses Tages war, nämlich der Flügelabdruck des Seeadlers im Schnee. Und wir haben viele Vogel Federabdrücke gesehen über die 2 Tage verteilt. Aber dieser war mit Abstand der gigantischste und größte. Diese Spannweite da so zu sehen war absolut umwerfend. Ja, und heute, wo der Schnee schmilzt, bin ich einfach super glücklich und dankbar, dass wir uns einfach die Zeit genommen haben und genutzt haben, und ganz dankbar auch für die ruhigen Momente, in denen wir still irgendwo saßen und Pause gemacht haben, Schokolade gegessen haben und so intime Vater-Sohn-Zeiten hatten da in der Stille. Und so glücklich und ausgelassen habe ich uns beide lange nicht mehr erlebt, draußen in der Kälte und absolut im Moment. Es war neben den verblüffenden und erstaunlichen Geschichten, die wir erlebt haben, von denen das jetzt so ein paar kleine Ausschnitte waren, war das eigentlich so mein Highlight, die intime Zeit mit meinem Sohn, vor allem auch die Momente, wo Annika dann größere Bögen geschlagen hat, um eine andere Spur zu verfolgen oder auszuschließen, einzuschließen. Die stillen Momente, wo wir beide alleine waren, ja, die haben mein Herz extrem erwärmt an diesem Tag und genährt. Es war sehr, sehr schön. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit da draußen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nutzt doch noch den Restschnee, bevor er vollends weg ist. Und schaut noch ganz genau, wer da in eurer Nähe unterwegs ist. Und fragt euch, was fressen die Vögel noch außer Hagebutten in dieser Jahreszeit, wenn es schwer an den Boden herankommen ist. Gehabt euch wohl, bis bald, euer Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelrebe Paul.